So, es geht noch.
Geht noch. Okay.
Wir haben es immer gesagt bei den Interviews.
Husten ist besser als Räuspern.
Also insofern husten wir uns weg. Genau. Gut, herzlich willkommen, Reinhold Baudisch, heute bei mir. Der allererste Podcast und du bist mein allererster Gast. Das ist so Premiere im doppelten Sinne quasi. Ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne.
Du hast in den letzten Jahren, du bist ja irgendwie der Shootingstar der österreichischen Unternehmerwelt, könnte ich jetzt fast so sagen. Wenn man Reinhold Baudisch googelt, dann gibt es, ich weiß nicht, wie viele Einträge von dir in den letzten 2-3 Jahren besonders. Da hat sich viel getan bei dir. Selten gibt es so eine Erfolgsstory zu melden in Österreich. Das ist ja eher so amerikanischer Style. Gegründet die Durchblicke, erfolgreich verkauft. Jetzt bist du wieder sozusagen in anderen Firmen drinnen und machst Dinge. Wir kommen darauf noch zurück. Was würdest du so im Überblick sagen, wie waren die letzten 3 Jahre für dich?
Die letzten 3 Jahre, also von 21 bis 24 oder von 20 bis 24?
Ich glaube fast von 20 bis 24, wir müssen es fast dazu nehmen, naja, oder?
Ich würde mal sagen, die waren für uns alle recht herausfordernd und bewegend, nicht nur für mich.
Ja.
Für mich vielleicht besonders, weil neben dem ganzen Corona und Corona-Pandemie kam bei mir eben noch der Firmenverkauf von Durchblicker dazu. Das war ein Prozess, der hat Ende 2019 begonnen und dann ist er Februar 2022 mit dem erfolgreichen Verkauf zu Ende gegangen. Das war sicher die forderndste Phase, möchte ich fast sagen, meines gesamten Lebens. Ich betrachte mich an und für sich als jemand, der sehr viel, sehr hart arbeitet und gleichzeitig aber der sich dadurch auszeichnet, dass er sehr hohes Maß an Resilienz und Widerstandskraft aufweist. Und sogar ich habe gemerkt in dieser Phase, wie es wirklich bei mir an die Substanz ging, wie es wahnsinnig herausfordernd war, weil es ist einfach die Kombination in so einem Dealprozess aus wahnsinnig viel hackeln und gleichzeitig aber emotional unfassbar drinnen zu sein, weil es um so viel geht. Und die Kombination, die ist zumindest bei mir wahnsinnig an die Substanz gegangen. Und
ja.
Ich bin auch sicher, in dieser Zeit war ich nicht der allerbeste Familienvater und Ehemann. Möchte mich an dieser Stelle auch nochmal herzlich für das aufgebrachte Verständnis aller Parteien bedanken. Und es ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit, dass man das unbeschadet übersteht. Nämlich körperlich, psychisch und. Ich bin froh, dass es bei mir geklappt hat. Aber sagt das schon mit jemandem, der erkannt hat, dass es auch anders hätte ausgehen können.
Das glaube ich. Wie hast du dich, ich meine, zu hakeln, glaube ich, weißt du, kennst du dich aus. Ja, du hakelst viel und das schon lange und viele Jahre. Aber du hast gesagt, emotional war es auch so eine Herausforderung. Wie gehst du damit um? Also wie kannst du dich emotional immer wieder so sozusagen einkriegen? Oder einkriegen ist das falsche Wort, aber wie hast du Stabilität in dieser Zeit gehabt?
Nee, es ist sicher so, als Unternehmer bist du natürlich ganz anders emotional engagiert, wie zum Beispiel als Berater. Also ich kenne ja beide Welten. Ich war bevor ich Unternehmer wurde, Unternehmensberater bei McKinsey und habe dort natürlich wahnsinnig viel gearbeitet. Also eine typische McKinsey-Woche, die will man eigentlich gar nicht beschreiben, weil sie so grauslich ist von den Arbeitszeiten. Zumindest war das zu meiner Zeit damals so. Und also so bis Mitternacht zu arbeiten ist dort mehr die Regel als die Ausnahme. Und das Ganze geht halt am Montag um 5 Uhr in der Früh los und endet halt mit Glück am Freitag. Und das war eine wahnsinnig harte Phase. Gleichzeitig war ich natürlich noch deutlich jünger und man darf nie vergessen, am Ende des Tages ist es ein Projekt und du bist dort angestellt. Ja? Und was daraus wird, berührt dich und tangiert dich dann schon, aber halt nicht so elementar. Und genau dieser Aspekt ändert sich aber völlig, wenn du in die Unternehmerschiene gehst, insbesondere wenn es um ein Startup geht, wo Erfolg und Niederlage viel näher beieinander liegen und jeder Schritt nach vorne auch irgendwie bedeutet einen Schritt zurück und wo man schon sehr viel Resilienz braucht, um dann weiterzukommen, weil eben harte Arbeit jetzt auf einmal kombiniert wird, auch mit großem emotionalen Engagement und sehr viel Widerständen von allen Seiten. Was mir geholfen hat immer in dieser Zeit, auf der einen Seite, glaube ich, ein sehr Aber das ist etwas, ich bin mir nicht sicher, ob man das lernen kann. Ich habe grundsätzlich einen sehr positiven Zugang zum Leben. Ja. Glaube, dass man die Dinge grundsätzlich immer schaffen kann, wenn man sich ausreichend bemüht. Mhm. Das ist einfach so ein Grundglaube von mir. Zweitens, ich nehme die Welt und mich selber nicht allzu ernst. Ich glaube, das hilft auch. Ja. Also ich sehe das immer ein bisschen als Spiel. Und das hilft, glaube ich, ja, mhm. weil man damit, wenn man sich selber nicht so ernst nimmt immer, dann kann man auch über sich selbst lachen und über die eigenen Fehler und die Verfehlungen. Und so lernt man auch. Es ist gar nicht schlecht. Deswegen macht man um nichts schlecht, aber man ist ein bisschen unbeschwerter. Und das Dritte, was mir sehr geholfen hat, insbesondere in den dunkelsten Phasen, also wenn man so wirklich glaubt, es geht nicht mehr und es geht nicht weiter und man weiß nicht wie, dann ist es einfach die Reflexion mit wichtigen Menschen. Ja. Und das ist auf der einen Seite natürlich meine Frau ganz wichtig, ja, also wo man einfach dann die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, zu sprechen, zu reflektieren. Aber nicht minder wichtig natürlich, gerade wenn es um das gemeinsame Startup geht, war damals mein Co-Founder. Ja. Mhm. Ich habe ja Durchblicker gemeinsam mit einem damaligen Kollegen von McKinsey auch gestartet. Also wir waren zwei ehemalige Berater, die sich dann auf die gemeinsame unternehmerische Reise gemacht haben. Und ich habe schon gemerkt, dass wahnsinnig wichtig war, uns auch immer wieder gegenseitig mit dem Schopf aus dem oder am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Und wir haben oft so gegenläufige Sinuskurven gehabt von unseren Moods und Schwingungen und haben immer wieder geschafft, uns gegenseitig rauszuziehen. Und das war, glaube ich, für den nachhaltigen Erfolg extrem wichtig.
Wie machst du das, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist es mir ein bisschen zu viel? Ziehst du dich dann zurück? Bist du der Typ, der sich dann zurückzieht? Oder schmeißt du auf ein Radl? Oder wie und fährst einmal, weiß ich nicht, 50 Kilometer? Oder wie tust du? Wie, wo, wenn du merkst, jetzt entweder explodiere ich jetzt oder was tust?
Ja, ich meine, erstens einmal hilft natürlich die Dinge, die man weghackeln kann, wegzuhackeln, weil dann geht es schon mal besser. Das geht natürlich nur begrenzt, also da muss man immer aufpassen, dass es auch ein Ende hat. Das Zweite, was mir wahnsinnig hilft in einer Phase, wo ich überfordert und einfach, wo ich merke, es wird alles zu viel, meistens schreibe ich dann. Ja? Also ich habe einfach, also auch wenn ich natürlich 27.000 Tools habe, wo ich meine To-Dos und so weiter, aber ich setze mich dann meistens hin mit einem weißen Blatt Papier und ganz banal, ja, Bleistiftpapier und schreibe mir von den unterschiedlichen Themen, die mich gerade beschäftigen, die wichtigsten Gedanken, Tätigkeiten, Schwerpunkte, Probleme, Chancen einfach einmal auf. Das ist meistens ziemlich unstrukturiert, aber allein dieses Verschriftlichen auf einem Kastel, ja. Das hilft mir schon mal ein bisschen Ordnung reinzukriegen, weil am Ende des Tages immer dann, wenn man überfordert ist, wird es im Hirn chaotisch. Ja. Und ich glaube sehr stark daran, dass es Struktur braucht. Also ich bin kein totaler Strukturliebhaber. Ich bin jemand, der eigentlich gern so wenig Prozesse und so wenig Vorschrift wie möglich hat, auch wenn es darum geht, ein Unternehmen zu führen. Aber es hilft schon, sich manchmal selbst ein bisschen zu organisieren. Und gerade wenn man zu tief drinnen ist, zwei Schritte zurückzumachen, noch einmal alles aufzuschreiben, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und dann weiterzumachen. Und es hilft auch natürlich sehr stark, einmal, weiß ich nicht, zwei Stunden in den Wald zu gehen und einmal oder laufen oder was auch immer man gern macht. Bei mir ist es meistens Wald. Oder irgendeine Form von Ausdauersport. Ja.
Cool. Mhm. Du, zurückkommen zu diesem Wahnsinnsdeal oder Verkauf der Durchblicker. Der Höhepunkt, glaube ich, wenn man das so sagen kann, deiner Karriere bis jetzt, so einen Wahnsinnsdeal abzuschließen. Wie ist es dir gegangen? Lasst man dann, ich meine, der Prozess beginnt natürlich viel früher schon bei dir. Du hast gesagt, 2019 waren die ersten Gespräche und bis es dann wirklich 21 soweit war, vergeht natürlich eine Zeit und man beschäftigt sich schon viel mehr damit. Da, wo noch nicht einmal die MitarbeiterInnen das schon wissen, sondern du bist schon damit beschäftigt. Aber wie läuft der Loslassprozess von so einem Baby, das man selber geboren hat, selber kreiert hat und dann auch noch sozusagen das Büro übergibt und den neuen Geschäftsführer reinlässt? Wie geht es einem da? Wie kann man da emotional Gut, man macht einen guten Deal, freut man sich darüber, das ist schon klar. Aber wie geht's dir mit diesem, wie ist der gegangen da mit diesem Baby loslassen?
Ich versuche mal ein bisschen zu beschreiben, um es ein bisschen transparenter zu beschreiben, was da eigentlich passiert ist in diesem Prozess im Hinblick auf Loslassen. Also, wie gesagt, es gab die ersten Gespräche 2019 und dann haben sich so waren es eigentlich drei so Mini-Deal-Prozesse, die es dann gab, also von denen zwei nichts wurden, also mit dem gleichen Käufer, aber wohlgemerkt. Also wir haben eigentlich erst beim dritten Anlauf einen Deal gefunden und auch einen Deal unterschrieben. Dazu muss man wissen, normalerweise sind solche Transaktionen so, dass man zuerst einmal ein Termsheet mit jemandem vereinbart. Also da werden die groben Regeln gewissermaßen, also Bewertung, Kaufpreis, müssen die Gründer bleiben, wie lange müssen die Gründer bleiben, solche Dinge, die werden da einfach verschriftlicht, die wichtigsten Haftungen zum Beispiel aufgeschrieben etc. Dann einigt man sich mal auf das Termsheet. Ja. Dann beginnt ein Due Diligence-Prozess, also wo einfach die ganze Firma im Hinblick auf Vertragswerk, Ökonomie und viele andere Themen einfach nochmal durchleuchtet wird. Das kann auch beinhalten, dass zum Beispiel auch wichtige Mitglieder des Managementteams interviewt werden vom Käufer oder dass Referenzkunden befragt werden. Beides bei uns passiert übrigens in dem Prozess. Und dann gibt's eben dann werden die Verträge errichtet. Und wenn man sich auf die Verträge, dann wird natürlich hart verhandelt noch in irgendwelchen Details. Und wenn bis dahin immer noch nichts schiefgegangen ist, dann wird unterschrieben, dann gibt's so ein Signing. Ja. Mhm. Dann werden noch ein paar behördliche Themenauflagen im Wesentlichen abgearbeitet und alles vorbereitet. Und dann gibt's ein Closing. Mhm. Bei uns lag zwischen Signing und Closing 2,5 Monate. Bei uns war es so, dass wir nicht wollten, dass quasi die Mitarbeiter und die Stakeholder mitbekommen, dass wir in so einem Dealprozess waren. Das heißt, in der Phase 2019 bis, ich sage einmal, Oktober 21 wussten von diesem Dealprozess an und für sich nur mein Co-Founder und ich und der Head of Finance, den wir natürlich gebraucht haben, um die relevanten Zahlen zusammenzuziehen für die Commercial Due Diligence. Und das heißt, das war ein Geheimprojekt und das macht es schon mal richtig schwer, ne, wenn man mit den ganzen Direct Reports auf täglich natürlich zusammenarbeitet, aber gleichzeitig sich dann am Abend, wenn die heimgeht, setzt man sich noch hin und macht dann nur 3 Stunden, arbeitet man an dem Dealprozess weiter. Alle wundern sich schon, warum man ein bisschen angespannt ist. und irgendwann kommt dann der Moment, da heißt es, okay, wir stehen kurz vor Signing, wir holen jetzt einmal quasi die wichtigsten Mitglieder aus dem Management-Team holen wir mal rein, informieren wir mal. Die mussten dann sogar noch sehr kurzfristig auch noch in Interviews gehen mit dem Käufer. Und dann war das Signing, dann hat es auf einmal die ganze Welt erfahren. Also normalerweise hätte ich ja bevorzugt, das eigentlich erst mit Closing zu kommunizieren, weil dann ist wirklich alles durch. Es wurde aber leider nur so, wir hatten einige wettbewerbsrechtliche Auflagen und wettbewerbsrechtliche Prüfungen in Österreich sind grundsätzlich öffentlich. Das heißt, es stand in dem Moment, wo wir das Signing bekannt gegeben haben und die Eingaben gemacht haben an die Bundeswettbewerbsbehörde, stand dieser Deal im Wesentlichen auf der Website von der Bundeswettbewerbsbehörde. Und wir wollten jetzt eigentlich aufgrund der Markenbekanntheit von Durchblicker nicht riskieren, dass das irgendwie liegt oder dass wir irgendwie gezwungen werden, was zu kommunizieren. Das heißt, wir haben uns für den proaktiven Weg entschieden, mit Signing bereits voll in die Kommunikation zu gehen, haben dann aber trotzdem noch 3 Monate fast warten müssen, bis dann das Closing endlich passieren konnte. Und die Welt ist ja in diesem Zeitraum nicht deutlich stabiler geworden. Also man muss sich vergegenwärtigen, ich glaube, der Bundespräsident würde sagen, es war arschknapp bei uns. Wir haben am 24. Februar 2022 das Closing gehabt. Und das war, wenn man sich erinnert, der Tag, an dem Russland die Ukraine überfallen hat. Also ich bin mit der Information, dass die russischen Panzerrollen in die Straßenbahn gestiegen und zum Closing gefahren. Mhm. Und das war nicht das allerbeste der Gefühle, weil ich nicht sicher war, ob die Gegenseite auftauchen wird.
Ja.
Und also mit anderen Worten, das ist ein recht langer Prozess, bis man dann eigentlich so weit ist, dass das Baby überhaupt einmal übergabebereit ist und danach übergeben wird. Gleichzeitig hat man natürlich auch viel Zeit, sich ein bisschen loszulösen, weil allein mit dem Signing ist für mich schon ganz ein wichtiger Loslösungsschritt passiert. Mit dem Closing dann echt der zweite große Schritt und obwohl wir vereinbart hatten, dass wir 12 bis 18 Monate noch zur Verfügung stehen für Übergabe, Einschulung des neuen CEOs etc., war es Gott sei Dank so, dass sehr schnell von der Gruppe des Übernehmers, des Käufers, ein neuer CEO da war. Der konnte schon mit Mai, also 3 Monate nach Closing, beginnen. Und daher durfte ich dann eigentlich schon nach 7 Monaten nach Closing weggehen. Und wenn ich sage durfte, das war auch wirklich cool, dann auch schnell weggehen zu dürfen. Weil es macht einfach einen Riesenunterschied, wenn man ein Business baut und dafür verantwortlich ist, aber gleichzeitig auch Entscheidungskompetenzen hat, in eine Rolle zu gehen, wo man eigentlich zwar in dieser Firma noch arbeitet, aber weder der Chef ist, noch Entscheidungskompetenzen hat.
Ist nicht so sexy.
Nein, in meinem Fall hat das sogar bedeutet, ich wollte einfach auch ganz klar machen, ich wollte dieser Übergabe nicht im Weg stehen. Und das war immer ganz wichtig für mich. Ich wollte nicht, weil ich hätte natürlich mit großem Ego darauf beharren können, in meinem Chefbüro weiterzusitzen und so zu tun, es wäre nur Chef, bis ich rausgehe quasi. Es gibt ja oft so Situationen in solchen Momenten, wo dann gerade ältere Herren glauben, sie müssen sich noch wahnsinnig wichtig machen. Mhm. Ich habe genau den umgekehrten Weg gewählt. Ich habe eigentlich eine Woche, nachdem der neue CEO quasi on the ground war, gesagt, okay, lieber Andy, du sitzt dich jetzt in mein Büro, ich setze mich vor die Tür zur Assistentin. Weil ich möchte, dass das Team sofort sehr sichtbar mitbekommt, dass du der neue Chef bist. Mhm. Und ich glaube, es war natürlich nur eine Maßnahme von vielen, aber es ist ja nur als Beispiel gemeint. Ich glaube, es war einfach wahnsinnig wichtig, klar in alle Richtungen zu signalisieren, so jetzt ist quasi das Interregnum vorbei, ja, also die eine Phase, der König ist tot, ja, es lebe der König, ja. Ich glaube, das ist wichtig, auch um die Organisation auf den nächsten Schritt vorzubereiten. Es geht ja nicht darum, meinen Selbstzweck zu erfüllen, sondern mir war es schon wichtig, dass nach dem Deal auch es mit der Firma gut weitergeht. Und das ist, glaube ich, gelungen. Ja, die Firma steht heute mindestens so gut da wie damals. Ja, es geht ja gut. Und ich glaube auch, dass der neue CEO einen sehr guten Job gemacht hat. Und bin auch von der Ferne betrachtet jetzt eigentlich mit der Entwicklung sehr zufrieden. Habe aber trotzdem, ja, das ist vielleicht nur ein wichtiger Abschluss, abgeschlossen. Mhm. Ja, also das geht mich auch nichts mehr an.
Das ist und das vorbei. Geht, das, also ist man neugierig natürlich, man ist interessiert, oder? Denke ich mir, wie es den anderen geht oder wie es Durchblicker jetzt geht.
Natürlich, ich halte natürlich noch Kontakt und es interessiert mich natürlich, wie es den Menschen dort geht und so, aber das Business geht mich nichts mehr an und das ist gut so.
Also im Veränderungsprozess ist ja oft sehr wichtig, dass man ganz klar Entscheidungen trifft und diese Entscheidungen dann sozusagen auch verfolgt und sehr oft passiert im Change-Prozess ein großer Fehler, dass man das versucht zu verharmlosen oder nicht ganz die Wahrheit sagt oder so ein bisschen noch was in Aussicht stellt, weil man aus der Verlegenheit heraus, weil die MitarbeiterInnen meistens sehr enttäuscht sind oder der Veränderung mit Angst entgegenblicken. Nicht jeder schreit, juhu, endlich gibt es einen neuen Chef. Ne? Ich vermute, das war bei dir ähnlich.
Nein, es haben alle juhu geschrien eigentlich. Ja.
Endlich ist er weg. Aber es ist schon so oft, da erlebe ich sehr oft, dass halt so ein bisschen so versucht wird, in Wien sagt man sich so, durch die Situation durchzulavieren. Mhm. Ja? Und dieses Durchlavieren für die Leute aber fast noch emotionaler ist, weil sie einfach dann versuchen zu sagen, ah, vielleicht ist doch nicht ernst, vielleicht können wir weil diese Verleugnungsstrategie, was auf uns zukommt, hält bei Menschen ja oft sehr lange an, bei dem einen weniger und beim anderen mehr. Mhm. Aber das fördert das ja. In dem Fall hast du also durch klare Positionierung, durch klare Schritte diesen Veränderungsprozess eigentlich vorangetrieben, dass die Leute auch wirklich ankommen in der neuen Realität.
Also, wir haben auf der einen Seite natürlich erst zum spätestmöglichen Zeitpunkt kommuniziert ans Team, das ist so.
Hat die Gerüchteküche vorher schon
nein,
irgendwie?
Nein, gar nicht. Das gar hat niemand nicht, gewusst okay. Und es haben alle dicht gehalten und wie gesagt, auch das Management-Team hat es ja erst, ich glaube, ein, zwei Wochen vor Signing erfahren und ich habe mich jetzt nicht mehr ganz genau daran erinnert, wann das jetzt genau war, aber ich glaube, gefühlt war es ein paar Wochen vor Signing, dass die das erfahren haben. Die haben aber auch dicht gehalten und wie es dann raus war, war das schon für alle eine ziemliche Überraschung. Und ich muss aber auch dazu sagen, also wir haben zwei Dinge gemacht. Also wir haben sehr klar kommuniziert, also was sich jetzt ändern wird, Wir konnten sehr schnell auch schon quasi den Nachfolge-CEO präsentieren, also aus meiner Sicht auch fast das Wichtigste an dem ganzen Prozess. Mhm. Die Phase der Unsicherheit, wie geht's denn weiter, die war extrem kurz, weil wirklich innerhalb kürzester Zeit der neue CEO da war. Also gerade wie sich die Leute daran gewöhnt haben, dass sie jetzt Aha verkauft, war schon der neue CEO da und hat sehr aktiv reingegriffen, Beziehungen zu den Menschen aufgebaut und gleich die Richtung nach vorne vorgegeben. Und vor allem, wir haben uns auch sofort aus der Kommunikation rausgenommen und ihn die Dinge kommunizieren lassen, auch wenn die ersten Dinge natürlich noch wir gemacht haben für ihn. Aber wir haben ihn alles kommunizieren lassen. Damit war es klar, es ist seine Baustelle, es ist sein Projekt und sein Ding. Und das hat den Leuten sehr viel Sicherheit gegeben, sowohl innen als auch nach außen. Also ich habe eigentlich die letzten Monate meiner Tätigkeit bei Durchblicker, ich war eigentlich fast nur mehr essen.
Unangenehm.
Unangenehm, ja. Hat wieder 1-2 Kilos gekostet. Aber das war einfach wichtig, um den neuen CEO, den bestehenden Partnern einfach auch nahe zu bringen und einfach ihn bei jedem Partner zu positionieren, dass der überall bekannt ist, dass der überall eine Person kennt und damit einfach diese Friktion dann nicht so hart wird und damit es nicht so hart wird, wenn ich nicht mehr da bin. Ja. Und das hat super funktioniert. Wir haben es auch den Mitarbeitern natürlich etwas versüßt, dass es den Verkauf gab. Also wir haben, und das war dem Michi, meinem Co-Founder und mir sehr wichtig, wir fanden es beide nicht richtig, dass quasi wir jetzt die Firma verkaufen, wir und die Investoren Geld verdienen und alle anderen kriegen einen feuchten Händedruck und tschüss. Ja. Was wir da gemacht haben, ist, wir haben aus unserem Exit-Erlös 1 Million Euro an die Mitarbeiter ausgeschüttet und sie damit gewissermaßen am Erfolg dieses Exits auch partizipieren lassen. Und man kann sich vorstellen, das ist relativ gut angekommen, weil es natürlich ein Geldregen war, mit dem niemand gerechnet hat.
Ja, klar.
Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich dann mit jemandem gesessen bin, einen Monat später, und dann denke ich mir, der redet halt ein bisschen komisch. Das ist, was ist denn eigentlich mit deinen Zähnen? Sagt er, ja, ich habe mir aus meiner Exit-Prämie habe ich mir die Zähne machen lassen. Hatte der Zahnspange und hat sich etwas, was er sich eigentlich schon lange gewünscht hat, aber nicht leisten konnte, einfach mit dieser Prämie gemacht. Ja.
Schön.
Und das waren ein paar so ganz positive Erlebnisse. Also einige Leute haben da ganz gut verdient damit, haben sich wahnsinnig drüber gefreut und ich glaube, das hat geholfen, den Exit dann nicht nur als was Negatives zu sehen und jetzt ändert sich alles, sondern das auch positiv aufzuladen und es auch fürs Team ein Erfolg sein zu lassen. Mhm. Weil es darf ja aus meiner Sicht nicht nur ein Erfolg sein für die zwei Gründer, die dann gehen, sondern es soll ja eigentlich für alle Beteiligten, die mitgeholfen haben, ein Erfolg sein. Mhm. Und wenn schon quasi der rechtliche Rahmen das in Österreich zumindest damals noch nicht hergegeben hat, sowas zu machen, dann haben wir zumindest versucht, es so zu machen. Mhm. Und das ist gut angekommen. Ja.
Jetzt, wenn wir zu deiner Auszeit gehen, die dann nachher angefangen hat, wie ist der Tag gegangen eigentlich in der Auszeit? Also du hast sie ja, es hat jetzt ein Jahr gedauert, bis du wieder angefangen hast, was zu tun. Mhm. Damals hast du wirklich einen Cut gemacht und hast gesagt, du genießt jetzt einmal den Sommer und dann hast du einmal keinen Plan mit ab Oktober. Mhm. Dann bist du in die Auszeit gegangen. Jetzt wieder zurück. Mhm. Der Christian Dressler, Manager von der Lenzing AG, hat ein Buch geschrieben, Tausche Anzug gegen Wanderhose. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Und der wie kam es, dass du deine Wanderhose wieder aufgehängt hast? Also kannst du uns da ein bisschen was erzählen, wie es da in der Auszeit gegangen ist und warum wieder der Schritt zurück?
Mhm. Also ich habe mir eigentlich gar nichts vorgenommen ursprünglich, außer ich möchte 12 Monate mal nicht arbeiten. Mhm. Das war eigentlich der einzige Plan, den ich hatte. Und ich bin dann wirklich Ende September einfach von Durchblicker weggegangen, quasi into the wild, ja. Und habe einmal in der Zeit einfach mal nichts gemacht. Ja, man, nichts machen. Ich bin recht schnell draufgekommen, dass Nichtstun nur meine Idee war, dass meine Frau da etwas andere Perspektiven drauf gehabt hat. Und aus Nichtstun ist dann eigentlich geworden, mich sehr stark um Haushalt und Kinder zu kümmern. Natürlich Hobbys, mehr Sport machen, aber wirklich auch ein gerüttelt Maß an Freizeit einfach und Zeit mit Freunden. Und also es war eine schöne Zeit. Wir haben auch einige schöne Urlaube gemacht in der Zeit, die ganze Familie. Also Reisen nachgeholt, die einfach in den Jahren davor einfach weder zeitlich noch finanziell möglich waren. Und war eine super Zeit. Und ich kann da eigentlich auch wenig Negatives dran finden. Aber ich habe schon gemerkt, ja, so nach 6 bis 9 Monaten in dieser Pause habe ich gemerkt, so, naja, für echt nichts mehr tun, für den Rest meines Lebens gewissermaßen, das ist mir zu wenig. Mhm. Ja, das reicht mir nicht. Ich habe irgendwie dann begonnen nachzudenken, so quasi, was könnte ich denn tun mit meiner vielen Zeit? Habe natürlich auch ein paar Angebote gehabt, die von Dritten einfach zu mir kamen. Und bin halt nach der Reise ein bisschen im Ausschlussverfahren die Themen durchgegangen. Und so Thema Nummer 1 war, naja, irgendwo bei einer großen Struktur, bei einer großen Organisation, irgendwo Geschäftsführer, Vorstand sein oder so irgendwas machen. Und habe für mich recht schnell erkannt, na, von einer Phase der absoluten Selbstbestimmung in eine Phase der Null-Selbstbestimmung, das schaffe ich nicht. Ja. Also ich bin viel, aber ich bin sicher nicht mehr sozialisierungsfähig in einem Konzern mit allen Zwängen, die das nämlich auch mit sich bringt, zu funktionieren.
Ja.
Das, also alles, was ich über quasi Konzerne wusste, hat laut Alarm geschrien und sicher gesagt, das passt einfach nicht zu mir. Das mag für einige Menschen total gut passen, aber es ist überhaupt nicht so. Ich war einfach viel zu lang gewissermaßen Chef meines eigenen Startups mit dem entsprechenden Ermessens- und Entscheidungsspielraum und Lifestyle und, als dass ich sowas hätte tun können.
Ja, aber ist das nicht ein kompletter Gegensatz? Also ich meine, ein Startup und ein Konzern ist ja, also grundsätzlich so eine Startup-Mentalität, da braucht man so ein Pioniergehabe. Ne? Mhm. Man braucht sozusagen, man baut aus dem Nichts etwas, ja, was du ja auch mit Durchblicker, du hast ja eine Wahnsinnsherausforderung gehabt mit Durchblicker, sowas überhaupt in Österreich zu etablieren, ja, auch mit Widerstand und allem drum und dran. Dieses etwas aufzubauen ist offensichtlich etwas, was dich total interessiert.
Ja, vor allem, ich möchte inhaltlich arbeiten, ich möchte politisch arbeiten. Ja, das war, also ich merke ja, wie viele Konzernmanager, Managerinnen quasi ihre Karrieren schaukeln. Und da geht es dann mehr darum, na, wie werde ich denn in dieser Organisation gesehen und bin ich eh in den spannendsten Initiativen und den Themen, die dann auch für Karriere-Turbos sorgen oder nicht. Und es geht immer darum, wie wird man gesehen von der Organisation eigentlich sehr stark. Und etwas, was ich ja aus meinen Beratungsprojekten davor und auch unter uns auch McKinsey ist ein bisschen so. Ja, also wenn du bei McKinsey Partner werden möchtest, ist es auch wichtig, dass du bei den 2, 3 richtig coolen Klienten an Bord bist. Das richtig, nennt man dann Plattform. Also dass man quasi eine Plattform hat, die tragfähig ist für die Partnerschaft. Und also das kannte ich ja alles schon ein bisschen. Mhm. Und so eine Welt wollte ich nicht. Ja. Warum? Weil ich gemerkt habe, ich tue dann einen Großteil meiner Zeit Dinge, die nicht mir wichtig sind, sondern die meinem Umfeld wichtig sind.
Ja.
Oder die andere glauben, dass ich tun sollte. Und ich habe gemerkt, meine sichere Anleitung zum Unglück ist, zu viel Zeit drauf zu verwenden, das zu tun, was andere von mir wollen. Das ist für mich das Rezept zum kompletten Unglück. Ja. Und das liegt einfach daran, dass ich für mich erkannt habe, dass einer meiner zentralen Werte einfach Autonomie ist. Wie gesagt, das ist für jeden anders. Ja,
ja.
Aber für mich ist es halt so, ich bin ein Mensch, dem ist Autonomie extrem wichtig. Deswegen funktioniere ich auch in Umfeldern, die mir Autonomie ermöglichen. Und ich glaube auch ganz fest dran, ich würde nicht funktionieren in Umfeldern, wo das ein nachgelagerter Wert oder kein wichtiger Wert ist. Und daher war für mich relativ schnell klar, eine Konzernkarriere wird es jetzt nicht werden. Ja, das kann ich eigentlich für mich ausschließen. Dann habe ich natürlich überlegt, naja, ich könnte so wie es einige prominente Beispiele gibt, könnte als großer Business Angel werden und so quasi meine Weisheit unter die jungen Startups streuen. Bin auch drauf gekommen, das ist zwar möglich und ich habe auch 6 Startup-Investments gemacht, aber gleichzeitig, das ist weder tagesfüllend noch für mich befriedigend, weil du sagst einfach nur anderen Leuten deine Meinung zu Dingen, bist eh viel zu wenig drinnen, dass du ihnen wirklich sinnvollen Rat geben kannst und was sie dann damit machen, ist auch völlig, steht auch völlig auf einem anderen Blatt. Also das ist von vornherein für mich ein bisschen unbefriedigend. Mhm. Also entweder ich mache was selber, aber jemanden anderen lofty Tipps geben, bin drauf gekommen, auch nicht meine Welt.
Mhm.
Und
selber bauen, sozusagen.
Ja, das Letzte war dann sagen, ja, doch wieder selber irgendwas machen. Und dann bin ich aber drauf gekommen, im Moment, Startup, ja, ich will wieder Startup.
Mhm.
Ja, das war für mich klar. Aber ich möchte eigentlich nicht nochmal mit der Idee starten und das Ding bauen, weil dann muss ich mir wieder auf so einen 10- bis 12-Jahres-Zyklus, also in der Startup-Rollercoaster quasi einstellen und das ist mir zu lang. Ja, ich bin ja jetzt doch quasi schon Mitte, Ende 40, ja, und ich möchte eigentlich jetzt nicht noch mal 12 Jahre in ein Startup investieren. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu lange geworden und daher habe ich eigentlich ganz schon begonnen, was zu suchen, was schon Zeit hinter sich hat, also wo diese Gründungsidee schon da ist, wo diese erste Aufbauphase schon ein bisschen hinter einem liegt und wo man eigentlich aber in der Expansion noch gut wirken kann. Und wie es halt so ist, wenn man mal weiß, was man sucht, ja, auf einmal tun sich genau diese Opportunities auf und genau so eine Opportunity ist dann mit Line Metrics dahergekommen.
Mhm, cool. Jetzt braucht man ja vor allem, wenn man Start-up oder wenn man so eine Position inne hat wie du jetzt, auch sehr viel Mut. Ja, woher nimmst du den Mut? Oder empfindest du dich überhaupt gar nicht so mutig, weil du jetzt gleich so ein bisschen, die Zuhörer hören es nicht, aber du schaust gleich so, naja.
Ja, ich habe das nie verstanden, warum man Mut braucht. Und ich habe, aber das
woher
das
nimmst du Sicherheit? Sicherheit und Mut? Also vielleicht ist das
ja,
das.
Ich habe ja weder das eine noch das andere, das ist ja genau der Punkt. Aber ich habe mir immer gedacht, okay, wie ich damals entschieden habe, mich selbstständig zu machen, was habe ich gemacht? Ich habe meinen Six-Figure-Job bei McKinsey aufgegeben, hatte schöne Ersparnisse auf der Bank, weil ich ja einige Jahre lang sehr gut verdient habe. Und habe mir gedacht, na gut, das mache ich halt jetzt einfach. Und wenn es nicht funktioniert und wenn nach einem Jahr draufkomme, A, bin ich nicht geeignet und B, war die Idee blöd, nicht dann... Weiß ich nicht, dann rufe ich halt beim nächsten Berater an, dann steige ich da ein, ja, oder finde einen Job oder was auch immer, solange ich quasi gesund, arbeitsfähig und im Vollbesitz meiner geistigen und physischen Kräfte bin, und das ist mir mit 30 üblicherweise noch, ja.
Ja.
Ich meine, Entschuldigung, was kann denn schief gehen, außer dass ich ein Jahr verliere?
Ja.
Und das war für mich, also ich habe dann nie verstanden, wie alle gesagt haben, boah, du riskierst zu viel und das ist so mutig und das habe ich nie so empfunden, weil ich finde das Risiko, das man eingeht, ist lächerlich, wenn man sich das überlegt. Ja. Also ich glaube ganz im Gegenteil, diese Pseudosicherheit des angestellten Jobs, ja, die wird total überschätzt.
Ja.
Also weil, wenn einer Firma nicht taugt, was du machst, du bist am nächsten Tag weg. Ja.
Mhm.
Und keine Firma, wie gesagt, liegt am Abend, Nacht zu Hause und denkt sich, man schaut, dass der Reinhold nicht mehr da ist. Ja. Das machen Firmen einfach nicht. Ja. Du bist als Mensch völlig ersetzbar und jeder ist völlig ersetzbar in einer Firma, in einer Organisation. Und wie ich jetzt gelernt habe, auch der Gründer eines Startups ist ersetzbar.
Mhm.
Also ich habe diesen Respekt völlig verloren vor dieser vermeintlichen Sicherheit und ich bin einfach der Meinung, dass das Risiko, einmal ein Jahr seines Lebens in sowas reinzustecken und das zu riskieren, das ist kein Risiko. Ja? Mhm. Ganz im Gegenteil, das größte Risiko ist, dass man 30 Jahre später bereut, dass man es nicht gemacht hat. Und so habe ich das für mich auch immer entschieden. Ich habe gedacht, naja, wenn ich als alter Mann einmal da sitze und denke, hätte ich damals dieses Vergleichsportal probiert, ja, so einen Nachdenkprozess willst du gar nicht haben im Leben. Ne?
Ja.
Und ich bin heilfroh, dass ich es so entschieden habe, wie ich es entschieden habe. Aber wie gesagt, es ist mir auch nie als Risiko vorgekommen. Ich habe mich da nie als mutig oder irgendwie anders gesehen. Und ja, für mich war das ja völlig selbstverständlich, das zu machen. Und ich habe weder einmal bereut, es gemacht zu haben, noch irgendwann einmal gesagt, ich mache das jetzt nimmer. Ich habe nie daran gedacht, aufzuhören. Ja?
Nie, nicht einen nicht einzigen?
Ein einziges Mal. Ja.
Okay.
Und das kommt mir halt wirklich nur komisch vor, ex post, ja. Weil da gab es natürlich viele Schwierigkeiten und schwierige Themen, aber das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Und das ist wahrscheinlich aber schon etwas, was ein bisschen typologisch irgendwie ist, ja, und was vielleicht nicht jeder gleich hat, ja, was vielleicht auch in der Grundgesamtheit der Bevölkerung nicht ganz gleich verteilt ist, dieses Resilienzgehen, dieses, und wenn es dir zweimal auf die Pfeifen haut, dann musst du halt dreimal aufstehen, ja. Also dieses immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen, das glaube ich, das haben halt nicht so viele Menschen, ja.
Du hast doch erzählt, also du kommst ja aus in der Nähe von Wöls, aus Gunskirchen, wie wir wissen. Und
Stadt mit drei Buchstaben in Österreich.
Wöls. Genau. du kommst aus einer quasi Unternehmerfamilie. Deine Mutter hat sich ja auch mit selbstständig gemacht. Da warst du nur in der Volksschule oder so, was ich gehört habe. Und daraus ist ein großes Unternehmen entstanden, das deine Schwester führt, Hänsel und Gretel. Und lernt man das von den Eltern? Sieht man das schon? dass man sozusagen, glaubst du, dass das einen prägt? Ich meine, du hast ein sehr enges Verhältnis auch mit deiner Mutter gehabt, aber prägt einen das? Geht man da, denkt man sich, ja, diesen Weg gehe ich auch?
Ja,
schon, oder?
Also bei mir war es schon so eindeutig. Ich habe eine ganz starke unternehmerische Prägung, danke, mitbekommen von meiner Mutter. Nicht, weil sie das quasi forciert hätte oder gesagt hätte, mach's auch mal so, sondern einfach, weil ich an ihr beobachten konnte, wie sich's anfühlt, ja, mit allen Freuden und mit allen Sorgen, ein Geschäft aufzubauen. Und bei meiner Mutter war es auch damals so, die hat eigentlich begonnen mit einem Second-Hand-Modengeschäft für Kindermode, das Donnerstag bis Samstagvormittag geöffnet war und hat daraus den österreichischen Marktführer für Brautabend- und Festmode gemacht. Also da ist auch was völlig anderes rausgekommen. Ja. Und bei mir war es ja auch so. Ich habe begonnen eigentlich über einen österreichweiten Digitalversicherer nachzudenken 2007 und rausgekommen ist ein Vergleichsportal. Also ist ja nicht ganz das Gleiche, aber es gibt diesen ein bisschen cheesy Spruch in der Startup-Welt, dieses shoot for the moon, ja. If you miss, you will land among the stars. Und der ist zwar cheesy, aber der ist schon nicht ganz deppert. Ja. Also du musst dich mit einer Sache einmal beschäftigen, du musst dich einmal auf die Reise begeben, um auch irgendwo ankommen zu können. Mhm. Und wo du ankommst, das wissen wir alle nicht. Mhm. Nur wir wissen ganz sicher, dass du nicht ankommst, wenn es nicht losgehst. Mhm. Und das macht, glaube ich, schon sehr viel aus, sich dieses Mal sich auf die Reise machen und dann auch den Weg aushalten.
Ist das so, dass du dich auf die Reise machst und sofort eine Vision hast? Ich meine, du hast ja gesagt, du hast mit einem angefangen, es ist was anderes rausgekommen, ne? Wie du jetzt gerade gesagt hast, aber ist das so, dass du mit einer Vision klar vor dir hast? Eigentlich nicht, oder? Du startest, hast eine Idee, startest und dann entwickelt sich daraus etwas? Oder hast du dich einmal hingesetzt, hast wirklich so eine richtige Vision entwickelt, bevor du Durchblicker so richtig gegründet hast?
Nein, also muss ich sagen, Durchblicker, also hat weder Excel noch PowerPoint gesehen, bevor wir losgelegt haben und die ersten Leute eingestellt haben. Und was für zwei ehemalige McKinsey ist durchaus beachtenswertes, finde ich. Also da haben wir einfach mit der Erfahrung, also muss ich vielleicht kurz ausholen, also wir wollten ursprünglich einen Digitalversicherer bauen, sind draufgekommen, da werden wir 30, 40 Millionen Euro an Seed-Kapital aufstellen müssen, haben immer noch nicht geglaubt, dass es jetzt ein Problem gibt und sind losgelaufen und haben versucht, diese Beträge aufzustellen, sind ein Jahr lang rumgelaufen in ganz Europa und haben versucht, Leute zu motivieren, bei uns einzuzahlen. Und die haben gesagt, ja, sehr, sehr lustig, ja. Zwei 30-Jährige ohne relevante Industrie- und Management-Erfahrung wollen 30 Millionen Euro für einen Digitalversicherer, viel Spaß. Ja. Und so sind dann auch unsere Investorengespräche gelaufen. Und nach einem Jahr haben wir halt frustriert aufgegeben und hatten wir noch das Glück gehabt, den Businessplan einer Versicherung zu verkaufen. Und mit den Proceeds aus diesem Verkauf des Businessplans haben wir dann eigentlich Durchblicker gestartet. Also man könnte sagen, dass Durchblicker eigentlich das Resultat ist vom gescheiterten Startup Nummer 1, nämlich dem Digitalversicherer. Und das war, glaube ich, eine glückliche Fügung, zahlt wieder ein auf dieses Thema, denn man muss einmal loslaufen, um irgendwo anzukommen. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Ob du Vision vorher schon machst. Das würde das eh schon beantworten. Du startest einfach los und ja, dann kommst drauf, dass du eine Vision brauchst, so wie jetzt.
Ich sage mal so, ich glaube, man startet los, ja, beginnt aus einer Idee natürlich eine Art Vision zu entwickeln, ja, wenn man sich ja überlegt, wie groß kann das Ding werden und in welche Bereiche kann das Ding gehen. Also ich glaube schon, dass man eine mutige Vision für was braucht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, ich glaube, kein vernünftiger Unternehmer, der nicht in den ersten 3 Jahren diese Vision wahrscheinlich 3-mal adaptiert. Mhm. Also ich glaube, der Punkt ist, ich glaube, man braucht etwas, was man in die Zukunft projizieren kann. Ich glaube, man muss aber auch bereit sein, das zu opfern für eine neue Vision, die nur mehr Sinn macht, wenn man sich damit beschäftigt hat. Und das kann man im Misserfolgsfall sehr oft beobachten bei Startups, dass die dann, da spricht man immer dann vom Pivot, also wir drehen uns mal schnell in eine andere Richtung, stellen uns neu auf und probieren was Neues. Aber ich glaube, das machen gute Firmen auch im Erfolgsfall. Ja. Also nämlich auch Durchblicker zum Beispiel hatte ursprünglich ein anderes Geschäftsmodell, als wir am Endeffekt dann eigentlich groß gemacht haben. Und ich glaube, man braucht einfach diese Flexibilität im Kopf, auch Dinge, wo man merkt, die funktionieren noch nicht optimal zu machen, indem man Geschäftsmodell, Vision oder was auch immer dazugehört, anpasst. Und das halte ich für sehr wichtig.
Mhm. Ich glaube auch, eine gewisse Beweglichkeit während so eines Geschäftslebens ist immer notwendig, oder? Sich immer wieder zu hinterfragen, immer wieder zu schauen, ist man am richtigen Weg, muss man es adaptieren, müssen wir woanders hingehen, müssen wir das Geschäftsmodell verändern?
Naja, die erfolgreichsten Business Coaches sagen ja immer, change it, baby. Ne?
Ja, genau. Ich bin ja ein Junkie, was das betrifft. Ich habe ja sowohl beruflich als auch privat immer wieder sozusagen Veränderungen gemacht. Hast du eigentlich Angst? Kennst du das? Kennst du überhaupt Angst? Ich meine, denkst du dir manchmal, shit, was mache ich da? Okay, nein. Du denkst so lange nach.
Ich überlege gerade, was Angst. Also so panische Angst, dass ich nicht mehr weiß, was ich tun soll und was richtig ist oder so. Nein, das kenne ich eigentlich nicht. Mir ist zum Beispiel mal aufgefallen, ich habe einen Flugschein einmal gemacht. Also ich habe in Amerika studiert.
Wow.
Und am Ende des Studiums, da habe ich dann den Job bei McKinsey schon in der Tasche gehabt und gesagt, okay, jetzt kann ich den Rest des Geldes, was ich habe, auch noch verblasen. Und habe einen Flugschein gemacht, weil es natürlich in Amerika viel billiger war, den zu machen als in Österreich. Und bin da während der Ausbildung in ein paar brenzliche Situationen gekommen und habe zu meinem Gefallen festgestellt, dass ich, wenn es drauf ankommt, richtig reagiere. Mhm. Weil das ist ja nicht selbstverständlich. Also ich habe auch in meiner Ausbildung Leute gesehen, die in so einer Situation dann nicht das Richtige gemacht haben und daran wirklich auch ein Stück weit zerbrochen sind und sehr stark an Selbstwert auch eingebüßt haben. Und mir hat das aber den Push gegeben, dass ich drauf gekommen bin, in Grenzsituationen verhalte ich mich grundsätzlich richtig. Und das hat mir sehr viel Selbstvertrauen und Zuversicht, glaube ich, gebracht. Nicht nur das, aber so generell, ja. Und ich kenne eigentlich weder diese existenzielle Angst, ja, dieses, wir werden alle arm sterben und Hungertuch und so, das ist überhaupt nicht mehr wert, ja. Weil man denkt, ja, wenn das so wäre, dann würde ich einfach einen anderen Job machen und dann würde ich wieder was verdienen. Also ja, ich glaube, ich bin schon eher angstbefreit. Ja.
Schon, ne?
Ja, schon.
Würde ich auch so sagen. Versuchst du deinen Kindern irgendwie was mitzugeben da in der Richtung? Du hast ja 3 Kinder, wirklich für die Orgelpfeifen.
Ja, ist aber ganz schön schwierig, wie. Also ja. weil grundsätzlich als das Bedürfnis, das man als Vater hat, quasi das erworbene Wissen an Erfahrungsschatz weiterzugeben, wird ja durchkreuzt von den Kindern, die immer der Meinung sind, dass man damit sicher nicht recht hat. Und das ist ja etwas, wo wahrscheinlich die meisten
Gott sei Dank geht's ja auch so
ein bisschen nachvollziehen können. Also es ist ja wahnsinnig schade, dass eigentlich diese Erfahrung, die man über das Leben aufbaut, dass die mal grundsätzlich von den Kindern ja völlig in den Wind geschlagen wird.
Aber es ist wie ein Sickerwitz. Also ich glaube, es ist ein Sickerwitz. Sie kriegen es mit und es sickert.
Ja, ich hoffe auch, dass ein bisschen was davon ankommt, aber man muss halt immer aufpassen, in welcher Art und Weise man es transportiert, dass man erstens einmal es nur dann erzählt, wenn man gefragt wird. Dass, also quasi der ungefragte Prediger, es ist ja, glaube ich, die größte Katastrophe der Kindererziehung, das darfst du nicht. Ja. Also ich glaube, aber immer dann, wenn ein Kind vor einem wichtigen Entscheidungsknoten steht und Fragen kommt, ich glaube, dann kann man ein bisschen was mitgeben. Mhm. Und auch dort ist es wahrscheinlich besser, wie immer im Leben, es durch intelligente Fragen zu machen, wo sich das Kind eigentlich die Dinge selbst beantwortet, als durch, das ist das einzig Richtige, das musst du tun, mein Sohn. Also ich glaube, das ist recht naheliegend. Aber ja, ich versuche natürlich den Kindern schon in diese Richtung viel mitzugeben, nämlich insbesondere auch Risiken zu nehmen, mutig zu sein, Dinge durchzuhalten, Dinge durchzustehen, nicht gleich irgendwo davonzulaufen. Ich glaube, das sind so Dinge, die auf einer ganz basalen Ebene ich versuche ein bisschen mitzugeben. Ja, und natürlich erzähle ich auch ein bisschen von Deal oder von Verhandlungen oder von anderen Dingen und lasse sie schon ein bisschen teilhaben, aber auch, weil ich möchte, dass sie ein bisschen wissen, was ich eigentlich tue den ganzen Tag.
Ja? Richtig, ja. Ich meine, deine Frau ist ja auch selbstständig und ich glaube schon, so wie wir das bei deiner Mutter eben auch vorhin besprochen haben, das prägt einen. Ne? Also wenn man sieht als Kind, wie die Eltern sozusagen unternehmerisch tätig sind, sozusagen, dass wenn man nichts arbeitet, dann kommt auch nichts rein, so nach dem Motto, das prägt einen schon irgendwie ein bisschen, glaube ich auch. Also mich hat ja das auch geprägt. Mein Vater war auch selbstständig. Und aber dennoch gibt es viele, die auch aus einem Elternhaus, wo das nicht da war, trotzdem dieses Unternehmergen entwickeln, ne? Also
ja, ich bin mir sicher, dass es das beides gibt. Also bei mir war es echt lustig. Ich erinnere mich auch also einmal bin ich in Gunskirchen, muss ich dazu sagen, haben wir da gab es das Rottagswerk, ja. Die heißen jetzt, glaube ich, irgendwie anders, aber so ähnlich. Also ein großes Betriebsgelände, da gibt es eine Motorenproduktion, und meine Mutter war der Meinung, sie würde ganz gern ihr Secondhand-Geschäft für Kindermode damals in den ersten Jahren ein bisschen besser bewerben, hat also Flugzettel ausgedruckt, und wir Kinder wurden im Volksschulalter quasi losgeschickt und mussten dann die Autos auf dem Firmenparkplatz mit diesen Kastzetteln hinter die Windschutzscheiben klemmen. Es hat natürlich sehr schnell die Werkssicherheit auf den Plan gerufen. Wir wurden dann einkassiert und wurden von der Mama dort abgeholt. Also, aber Jahre später gab's dann das Festival der Braut, das mein Bruder und ich dann in einem alten Opel Astra durch ganz Oberösterreich gefahren. Im Kofferraum
haben auf wir Promotion quasi, Tour,
wir haben die Plakate und den Kübel Kleister im Kofferraum gehabt und sind durch ganz Oberösterreich gefahren, und überall, wo wir eine wilde Plakatwand gesehen haben, sind wir Stäbli alles rausgehupft mit dem Plakat, Kleister drüber, und dann haben wir versucht, quasi dieses Festival mit einem Plakat in ganz Oberösterreich zu bewerben.
Großartig.
Und natürlich habe ich mitgeholfen, das Geschäft auszumalen, und auf einer Modeschau, ich war bei irgendeiner Talkshow sogar mal als Model, also genau, musste ich jedes Jahr modeln, wie ich dann halt zumindest schon im herzeigbaren, wenn nicht heiratsfähigen Alter war, musste ich immer den Bräutigam mimen ab 16,
okay.
Auf diversen Moden schauen, hat man wieder Geld gespart für berufliches Model, ja. und, also ich habe eigentlich da doch einiges mitgeholfen. Und das hat mir aber schon mitgegeben, dieses selbstständig heißt, sich auch die Finger schmutzig zu machen. Ja? Das heißt nicht, quasi nur anderen Leuten was anzuschaffen, sondern die wichtigen und notwendigen Dinge, die musst du einfach selber machen. Und ich glaube, das hat meine Sicht aufs Unternehmertum auch maßgeblich, also bei aller Gaudi jetzt, aber das ist schon das, was ich ein bisschen mitnehme, dieses einfach eingreifen.
Ja? Tun wir das bei den Kindern jetzt auch? Also, weil ich denke mir, unsere Kinder wachsen ein bisschen behüteter auf als wir damals. Ich kann mich auch erinnern, ich habe viel mehr mithelfen müssen, viel mehr arbeiten müssen.
Ich glaube, dass wir grundsätzlich, also wahrscheinlich zu unseren Kindern viel zu nett sind. Ja. gleichzeitig merke ich aber schon, also ich glaube, der Erziehungsstil, den ich so beobachte im Freundeskreis und auch bei unserem Erziehungsstil, ist, ja, wir sind wahrscheinlich ein bisschen zu nett und wir lassen uns wahrscheinlich ein bisschen zu viel gefallen. Gleichzeitig haben unsere Kinder zu uns halt eine ganz andere Beziehung als wir zu unseren Eltern oder die Eltern zu ihren Eltern. Ja?
Ja.
Also die Verbundenheit mit den eigenen Kindern, meinem Gefühl nach, die hat schon dramatisch zugenommen. Also, dass man, also nicht befreundet, das ist schon eine andere Liga von Beziehung. Aber ich glaube, eine sehr nahe Beziehung, wo man sich austauscht und wo man in Kontakt ist.
Mhm.
Und das finde ich schon schön.
Ja. Schon eine andere Ecke. Du, wenn wir jetzt kommen auch zum Wandel in der Zeit. Ich mag das Wort Krise nicht so gern, weil es für mich so negativ ist, immer so, aber Wandel, ich glaube schon, dass gerade so ein Wandel stattfindet. Wir sehen das in der Arbeitswelt, KI zieht ein, es verändert sich da sicher etwas sozusagen auf der Ebene, aber auch an der Einstellung der Menschen. Also wir merken, dass die Tendenz eher dazu geht, dass man anders arbeiten will. Gleichzeitig haben wir Energie-Themen hier, wir haben die Klimathemen hier. Du hast ja bewusst entschlossen, mit Firmen zu arbeiten oder zu investieren in Firmen, wo es eigentlich so ein bisschen um die Energiewende geht. Es war bewusster Akt, so ein bisschen ein Teil davon zu sein. Wie siehst du das alles? Ich meine, das ist jetzt eine intergalaktisch-globale Frage natürlich, das verstehe ich schon, aber wie siehst du diese Zeitqualität, in der wir jetzt gerade sind, wirtschaftlich?
Ja, ich muss sagen, ich bin ja ein unverbesserlicher Optimist an und für sich. Aber ich merke auch, dass mir diese aktuelle Multikrisenwelt, in der wir uns bewegen, mir setzt das auch zu. Ja, ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich denke, kriegerische Konflikte, die einen echten Impact haben, unter Umständen quasi ein Verrückter im Kreml, ja, und ein Pulverfass im Nahen Osten. Also das sind, und wie es in Taiwan und China weitergeht, bin ich auch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Also diese Welt ist wahrscheinlich so nahe vor einem globalen Konflikt kriegerischer Art wie schon lange nicht mehr. Und das setzt mir schon zu, das merke ich. Ja, das merke ich schon, das ist ein Thema, das macht mir Sorgen. Das macht mir ehrlicherweise auch viel mehr Sorgen als der Klimawandel. Mhm. Der Punkt ist nur, ich kann halt gegen den Nahostkonflikt nichts machen. Mhm. Aber ich habe halt schon eine Möglichkeit, im Bereich Energiewende zumindest ein kleines Schärflein beizutragen, dass sich die Dinge ein bisschen verbessern. Ja. Mhm. Und ich bin halt ein Freund davon, die Dinge dort zu beeinflussen, wo ich sie beeinflussen kann. Ja. Mhm. Und ich mag es auch, Dinge zu tun, die einen positiven Gesamtnutzen haben. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, an Durchblicker, das, was mir immer so gefallen hat, ist, es war nicht nur die richtige Idee zur richtigen Zeit, sondern das war auch etwas, wo ich einfach helfen konnte, Leuten Geld zu sparen. Mhm. Und das fand ich halt total cool. Und das war auch für die interne Kommunikation natürlich großartig, wenn du sagen kannst, hey, schaut's mal, unsere Mission ist jetzt nicht, uns die Taschen voll zu stopfen mit Geld und davon zu laufen, sondern unsere Mission ist, Leuten dabei zu helfen, smarte Entscheidungen zu treffen, sie Geld zu sparen, damit sie sich ein schöneres Leben leisten können. Mhm. Das motiviert ja auch die Mitstreiterinnen und Mitstreiter ganz anders. Mhm. Und einen selbst natürlich auch, weil du fühlst dich ja fast in einer moralisch super Position. Ne? Mhm. Und ich habe schon durchaus auch jetzt wieder, also so in meinem wahrscheinlich nicht vorhandenen Bewertungskriterienmuster, irgendwie schon diese Checkbox gehabt, es sollte wieder was Gutes sein. Ja. Es sollte wieder was sein, wo man, auch wenn es nur ein futzi kleiner Teil ist, aber wo man zumindest ein bisschen was Gutes machen kann.
Ja.
Und aber das, weil ich einfach auch möchte, dass die Welt, nachdem ich da war, ein Stück besser ist als vorher. Und wenn das hinhaut, dann hat man nicht völlig umsonst gelebt. Ne?
Ja, richtig.
Und das finde ich einen schönen Gedanken und das finde ich einen sympathischen Gedanken und deswegen ja, freut mich das, wenn das, was ich unternehmerisch machen kann, nicht nur irgendwie ökonomisch Sinn macht, sondern auch im Großen auf irgendein Thema einzahlt, das ich wichtig finde.
Mhm. Gibt es in deinem Leben, also du hast, jetzt haben wir sehr viel gesprochen über sozusagen Firmenaufbau, du stoßt in Branchen rein, du machst das. Also Veränderung ist offensichtlich State of the Art bei dir. Mhm. Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist mein Anker, also da brauche ich eine gewisse Routine. Gibt es etwas so, nicht nur jetzt, was deine Familie vielleicht betrifft, die eine Routine, also ein Anker für dich sein können, aber gibt es in deinem Leben oder in deinem Tagesablauf oder irgendwas, wo du sagst, das mache ich, das ist meine Routine, damit ich mich erde, damit das sozusagen, damit ich so einen Halt habe. Gibt es da irgendwas oder gibt's irgendwelche Rituale?
Ja, viele. Also das ist ja gewissermaßen ein bisschen die Ironie an dem Ganzen. Man glaubt immer, ja, Startup-Gründer, eh alles völlig chaotisch und im Chaos liegt das Genie und nur Idioten halten Ordnung und so weiter. Ja. Also die ganzen Sprüche, die man alle kennt. Ich glaube, das stimmt nicht. Ja. Also ich glaube schon, dass man mit Struktur im Leben weiterkommt als ohne Struktur. Und ich bin manchmal ein lustiger Hybrid aus zwar Strukturablehner und Strukturliebhaber. Mhm. Gebe ein Beispiel. Zum Beispiel, wie ich gemerkt habe, nach meinem Ausscheiden bei Durchblicker habe ich einfach mal ein paar Tage völlig in den Tag hineingelebt. Ja. Und bin halt natürlicherweise draufgekommen, Alter, ich mache ja überhaupt nichts. also in der Jogginghose auf der Couch liegen, das halte ich schon zwei Tage aus, aber irgendwann fängt es dann
ist fad, oder?
An und ja. Dann war irgendwie komisch. Mhm. Und ich bin dann draufgekommen, wenn ich an dieser Phase nicht völlig zerbrechen möchte oder völlig blöd werden möchte, dann muss ich mir den Tag strukturieren. Und ich habe wirklich begonnen, in einem kleinen Büchlein, mir meistens am Abend vorher oder in der Früh, je nachdem, mir für den Tag Ziele zu setzen. Und ich habe dann gesagt, okay, was ist für heute mein Bewegungsziel? Was ist für heute mein Lebenshaltungsziel im Sinne von Essen und Co.? Gibt es ein soziales Ziel oder was auch immer? Und ich habe mir wirklich für jeden Tag so meine 5, 6 Ziele gesetzt. Ja. Das kann so banale Dinge sein können wie Rosenmähen und Essen für die Kinder machen.
Okay.
Aber der Punkt war, ich hab ein paar Ziele für mich verschriftlicht für diesen Tag, die habe ich dann abgearbeitet. Ich habe dann wirklich so mit einem Bleistift dann so ein Häkchen gemacht. Und auf einmal hat dann mein Tag wieder Struktur gehabt. Mhm. Ne? Auf einmal habe ich begonnen, wieder meinen Tag zu planen und wieder einen positiven Weg nach vorne zu finden. Mhm. Und mir hat das geholfen in einer Phase des absoluten mentalen Chaos, weil von allem Loslassen erzeugt natürlich Chaos, wieder in eine Struktur reinzufinden. Mhm. Und ich bin schon draufgekommen, eine Struktur ist gut und die braucht man ein bisschen, um auch erfolgreich sein zu können und effizient sein zu können, mhm. weil du sonst einfach deine Ressourcen irgendwo verschwendest und sie nirgends zielgerichtet ankommen.
Ja, ich glaube auch, dass das, also ich glaube, da ist ein Trugschluss, dass es alles nur chaotisch ist. Ich glaube, es geht nur darum, wenn der Unterschied ist, es gibt ja verschiedene Typen sozusagen, die immer unterschiedlich reagieren, aber ich glaube, der Struktur immer hat, geht dann auch ein bisschen, wie soll ich dir das sagen, ein bisschen unflexibel dann um, wenn irgendwas dann umgeworfen wird an dem Tag. Also was ich jetzt sagen will, du hast eine Struktur, du setzt da für den Tag 5 Ziele, ja, und dann wird jemand krank oder deine Tochter ist krank und der ganze Tag schaut anders aus. Trotzdem kann man darauf eingehen, ne?
Ja, genau.
Trotzdem kann man diese Ziele umwerfen und halt was anders machen und sie dann wieder woanders nachholen. Menschen, die ganz stark in der Struktur sind, die sind wirklich dann aus der Bahn geworfen, weil sie sagen, Moment, jetzt habe ich, das gibt mir halt, ja.
Ja, genau, immer nur so viel Struktur wie notwendig gewissermaßen, genau. Und so wenig Struktur wie möglich, aber eine gewisse Struktur finde ich gut und finde ich effizient. Und das Zweite gilt aus meiner Sicht auch für Routinen.
Ja.
Ich bin auch jemand, der Routinen hat. Also wenn ich aus dem Haus gehe, habe ich immer an der gleichen Stelle mein Götterschal, immer an der gleichen Stelle mein Handy. Ich weiß ganz genau, wo mein Schlüssel ist. Ich hab immer meinen Reisepass dabei. Das macht meine Frau wahnsinnig, die glaubt, ich will mich wegfahren. Und
ich wollte auch jetzt gerade nachfragen, was gibt es da für einen Hintergrund?
Ich habe hab immer die wichtigsten, weiß ich nicht, Medikamente oder Ersatzlinsen und da ist immer alles am gleichen Platz. Ich weiß immer, wo das ist. Das heißt, das Lustige ist, ich bin eigentlich ein sehr risikobereiter Mensch. Ich bin bereit, Risiken zu nehmen, wenn man auf mich neutral drauf schaut. Ich bin aber überhaupt nicht bereit, Risiken, die ich locker wegmanagen kann, wie, weiß ich nicht, eine Kontaktlinse, die ich verliere und mein Tag ist im Eimer. Ja. Ich bin nicht bereit, solche Risiken zu nehmen, die ich nicht nehmen muss. Und ich bin gut versichert zum Beispiel, meine Eklare als ehemaliger Versicherungsprofi. Ja. Aber alles, was ich an Risiken eigentlich aus meinem Leben rausnehmen kann oder an ermüdenden Entscheidungen, ich ziehe zum Beispiel fast immer das Gleiche an, ja, fast immer ein Jeans und ein weißes Hemd und ein blaues Sakko an, das ist bei mir einfach so, weil ich einfach wahnsinnig viel Zeit spare, meinen Tag zu planen. Ja,
apropos,
und ich möchte mich mit solchen Dingen nicht beschäftigen.
Apropos Versicherung, du hast keine Lebensversicherung, habe ich irgendwo gelesen in irgendeinem Artikel, das wusste ich gar nicht.
Keine Ansparprodukte.
Also ach so.
Man muss immer unterscheiden, Lebensversicherungen gibt es in der Ab- und in der Erleben-Variante. Mhm. In der Ableben-Variante habe ich, glaube ich, noch ein paar auslaufende Produkte.
Okay.
Das sind aber, zahle 100 Euro im Jahr, dafür kriegst du, wenn du stirbst, 100.000. Oder nicht du, sondern deine Hinterbliebenen. Und so ein Produkt finde ich super, ja, weil gerade für jemanden, der für, weiß ich nicht, vielleicht eine nicht arbeitende Frau oder noch nicht erwerbstätige Kinder vorsorgen möchte, für den Fall, dass er der einzige Erwerbstätige ist und dann hops geht, das ist ein super Produkt. Ja. Mhm. Und das ist ein Produkt, das kann die Versicherungsindustrie auch gut und günstig herstellen. Mhm. Ich finde aber gleichzeitig, und alle ehemaligen Branchenkollegen mögen mir verzeihen, die Versicherung ist ein lausiger Asset Manager. Also es ist kein guter Vermögensveranlager. Mhm. Und das ist besser, wenn andere machen. Und Produkte, die das versuchen zu mischen, also die sogenannten Ab- und Erlebensversicherungen, wurscht, ob das jetzt der Fondspolize ist oder ein klassisches Versicherungsprodukt, da stecken meistens wahnsinnig viel Kosten drin in mittelprächtigen Ertragsthemen mit einem suboptimalen Ablebensschutz und von diesen Produkten bin ich überhaupt nicht begeistert und deswegen bin ich gar kein Fan von diesen Lebensversicherungsprodukten.
Ach cool, danke für diesen Tipp auch noch an unsere Hörerinnen. Du, zum Schluss, wie gehst du, also wie du mit Veränderungen umgehst, haben wir jetzt sehr gut besprochen, aber es geht ja bei diesem Podcast bei Change It Baby darum, Menschen Mut zu machen oder sich Ideen zu holen, wie man seine persönlichen Veränderungen oder geschäftlichen Veränderungen angehen kann. Was hast du so zum Abschluss als Hot-Tipp? Also was würdest du sagen, was ist der größte Hot-Tipp, den du geben kannst, was Veränderung betrifft?
Also abgesehen davon, dass man irgendwann einmal springen muss, ja, um sich verändern zu können, weil daran scheitert es ja bei den meisten. Ich bin ein großer Fan des kontrollierten Sprungs. Ja. Das bedeutet, sich nicht total irrational in irgendein neues Projekt zu stürzen, ohne zu wissen, was irgendwie auf einem zukommt, sondern wenn ich an, ich mache es ganz konkret mit dem Beispiel, ja, also bei Line Metrics geht es sehr stark darum, ein Produkt, das sehr gut ist, international B2B-Sales-seitig zu skalieren. Also das heißt, das bedeutet, ich muss mir die Fähigkeit aneignen, B2B-Sales auf eine skalierte Ebene groß zu machen. Etwas, was ich in meinem Leben fairerweise auch noch nicht gemacht habe. Ja, es schaut von da außen, schaut das immer so super aus. Ja. Hat alles schon mal gesehen, hat alles schon gemacht und war damit erfolgreich so ungefähr. Natürlich ist das nicht so. Das sind Skills, die muss ich mir selber wieder neu aneignen und beibringen. Das hast du so wie gemacht. Ich habe mir auf der einen Seite natürlich Line Metrics sehr gründlich angeschaut und gesagt, okay, hat das Produkt überhaupt das Potenzial, dorthin zu kommen? Und wie ich mich vergewissert habe, das ist so, habe ich den nächsten Schritt gemacht und habe alle, die ich kannte in meinem persönlichen Umfeld und von denen ich glaube, dass sie sich mit B2B-Sales schon mal näher auseinandergesetzt haben, die habe ich einfach getroffen. Und habe mit jedem einzelnen 1 bis 2 Stunden gesprochen und gesagt, okay, schau, folgende Situation, wie würdest du angehen? Und habe mir aus 5, 6 so Gesprächen einfach eine gute Querschnittsmeinung gebildet, wie das klappen könnte. Das heißt, in dem Moment, wo ich meinen ersten Tag bei Line Metrics hatte, hatte ich schon ein Bild im Kopf, wie ich dort die Veränderung gestalten möchte. Und bin jetzt so quasi wie der Hans Guck in die Luft und meinem ersten Tag daherkommen und habe gesagt, grüß Gott, hoppla, hier bin ich. Und jetzt, was machen wir jetzt eigentlich? Sondern habe schon sehr konkrete Vorstellungen gehabt, wo die Reise hingeht. Und deswegen sage ich, ich bin ein Fan des kontrollierten Sprunges, weil da draußen gibt es wahnsinnig viele Experten, die schon ähnliche Erfahrungen wie die man gerade im Begriff ist zu machen, schon gemacht haben, warum nicht mit denen reden? Und da meine ich nicht deren Instagram-Posts lesen, ganz wichtig, ja, sondern wirklich mit
so in real life.
Ja, na, weil quasi es gibt ja insbesondere bei bekannten Menschen immer quasi das Selbst und das Veröffentlichte Selbst und das ist ja nicht zwingend das Gleiche. Und deswegen, es ist schon wichtig, mit den Menschen zu sprechen, auf eine gewisse Beziehungstiefe einzudringen und die richtigen Fragen richtig zu stellen. Und ich glaube, dann wird man wahnsinnig schnell einfach schlauer. Und muss sagen, ich habe auch immer gute Erfahrungen damit gemacht. Die Leute sind ja auskunftsfreudig, grundsätzlich. Die treffen sich schon, die setzen sich schon mal eine halbe Stunde oder eine Stunde hin und reden mit dir, auch wenn sie die nicht so gut kennen. Das tun die eh. Ja. Insofern, einfach fragen. Ja. Und ich glaube, also das ist so eine der wesentlichen Themen, die ich meinen Kindern einmal mitgebe. Immer dann, wenn ich damit anfange, dann verdrehen schon mal die Augen und sagen, wissen Sie. Ja, ist ganz einfach, aber ich sage immer, schau, jede Frage, die du nicht stellst, ist eigentlich automatisch die Antwort nein. Ja? Jede Frage, die du nicht gestellt hast, ist die automatische Antwort nein. Die Konsequenz ist lieber ein bisschen zu viel fragen und ja, hin und wieder hört man es halt trotzdem, aber du hast deine Chancen auf ein Ja zu kommen dramatisch erhöht.
Ja.
Und mit dem kontrollierten Sprung ist natürlich genauso. Jemand, der gar nicht das Gespräch sucht, der wird entweder gar nicht springen oder er wird dann springen und nicht wissen, was er tut. Also besser ist, die Chancen einfach möglichst in seine Richtung noch zu erhöhen, indem man sich in die Themen halt ein bisschen vorbereitet und mit den richtigen Menschen spricht.
Reinhold, vielen Dank. Es war ein wahnsinnig belebendes Gespräch, mutmachend, wirklich mutmachend und auch so erfrischend, dir zuzuhören. Man hat das Gefühl, du schüttelst das alles so ein bisschen aus den Ärmeln heraus. Und ich könnte noch stundenlang weiterreden, auch auf deinen Erfahrungsschatz zurückgreifend. Ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinen nächsten Projekten, die du so angehst, und bedanke mich für deine Zeit.
Gerne, hat mich gefreut, dabei zu sein.